Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast zum Thema KI in der Justiz, also künstliche Intelligenz in der Justiz, kurz und bündig. Und mein Gast heute ist Frau Isabel Bialas. Und wir zeichnen auf am 13.10.2025. Hallo, Frau Bialas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr. KI in der Justiz hatten wir immer schon mal so ein bisschen und am Rand, aber wir hatten das noch nicht so pointiert mit einer Vertreterin der KI in der Justiz, die halt so viel Erfahrung hat mit dem, was sie hier bespricht, aus der richterlichen Perspektive. Ich sag mal, weswegen ich glaube, dass es so ist. Also, Sie sind natürlich als Privatperson hier, Frau Bialas, völlig klar. Denn in solchen Podcasts, da vertritt man ja nicht die Amtsmeinung, das macht ja der Amtschef selber. Und man ist aber trotzdem natürlich Träger der Meinungsfreiheit und der Wissenschaftsfreiheit. Insofern sind Sie privat hier, das habe ich, glaube ich, richtig dann wiedergegeben, frei zu sprechen, spricht aber dann auch nur für sich. Genau. Und wo kommt denn Ihr tiefes Wissen her? Ne? Aus welchen Datenmodellen schöpfen Sie in Ihrem System das alles ab, ne? Als Privatperson, Frau Bialas. Ja, und Richterin am Oberlandesgericht Hamm sind Sie, ne? Ja,
das noch ist
gar nicht so lange, oder?
Seit jetzt bald einem Jahr, November letzten Jahres, habe ich die Urkunde bekommen.
Ah, dann doch so lange. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Ich wollte Sie die ganze Zeit schon mal irgendwie für den Podcast gewinnen, schon zu Kölner Zeiten. Aber ja, jetzt ist das schon so lange her. Aber jetzt hat es ja geklappt. Also Richterin am Oberlandesgericht Hamm, Mitglied im Vorstand des EDV-Gerichtstages. Das sind Sie auch. Ne? Das ist ja ein Ehrenamt, für das Sie sich stark engagieren. Das greift ja, denke ich, auch gut ineinander. Und freue mich natürlich, dass Sie Lehrbeauftragte an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht sind, der Technischen Hochschule Köln. Und ja, dann sind Sie halt Autorin zahlreicher Beiträge zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Justiz, unter anderem im Juris-Praxis-Kommentar, elektronischer Rechtsverkehr und ansonsten bei LinkedIn und an vielen Stellen sehr sichtbar und sehr pointiert aktiv in dem Sektor. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, Frau Bialas.
Wenn sich die Leute jetzt fragen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, als erstes über die Vorstandstätigkeit im EDV-Gerichtstag, dann war ich für 3 Jahre als Referentin im Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen tätig und dort fielen die Themen Legal Tech und KI in meinen Zuständigkeitsbereich. Danach habe ich beim gerade schon angesprochenen Oberlandesgericht in Köln für 2 Jahre lang den Think Tank KI und Legal Tech in der Justiz Nordrhein-Westfalens aufgebaut. Das heißt, ich habe das Thema schon aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und bin deswegen, glaube ich, ganz gut sprechfähig.
Auf jeden Fall. Also es hatte der OLG-Präsident Scheif mich hier und da mal erzählt, ne, dass Sie da segensreich diesen Think Tank betreuen, der unter seiner Ägide da irgendwie geschaffen worden ist. Ne? Und und jetzt sind Sie in Hamm, machen da auch KI in der Justiz, so Think Tank-mäßig. Das ist ja mehr so ein nicht so wirklich richterlicher Posten gewesen, dieser Think Tank, sondern eher was Verwaltungsmäßiges. Ich weiß, das ist eine gute Sache für Richterinnen in der Verwaltung zu arbeiten. Aber jetzt sind Sie Richterin, also richtig Richterin, oder ist aber was anderes?
Ja, wir Richterinnen und Richter sollen ja immer diese berühmte Vielseitigkeit an den Tag legen. Das heißt, neben Verwaltungstätigkeiten, die schön, spannend und wichtig sind, sollen wir natürlich auch das machen, weswegen wir uns ursprünglich mal für den Beruf beworben haben. Und im Augenblick mache ich genau das, was ich mir während des Studiums so vorgestellt habe, was ein Richter macht, mit einem großen Arbeitskraftanteil, nämlich klassisches Zivilrecht im Zivilsenat. Wir sind zuständig für Landwirtschaftssachen aus ganz Nordrhein-Westfalen und für Nachlasssachen. Und mit einem kleinen Arbeitskraftanteil bin ich auch weiterhin in der Gerichtsverwaltung tätig und dort, wie könnte es anders sein, zuständig für das Thema Legal Tech. Und das freut mich, dass ich daher immerhin auch weiterhin einen Fuß in der Tür habe und mich mit diesem Thema, das ich doch jetzt im letzten fast Jahrzehnt sehr lieb gewonnen habe, noch weiterhin in Kontakt bleibe und das nicht nur als interessierter Betrachter am Rande, sondern auch noch so ein bisschen beruflich begleiten darf.
Ja, irgendwo müssen Ihre PS doch noch auf der Straße landen, ne? Genau an der Stelle. Und insofern freue ich mich auf jeden Fall, dass wir heute nicht über Landwirtschaft und den ganzen anderen zivilrechtlichen schönen, ich wäre jetzt fast ins Despektierliche abgerutscht, ne, Kram hätte ich gesagt, das meine ich ja gar nicht. Das ist ja wichtig, die Zivilrechtspflege in landwirtschaftlichen Sachen. Aber KI ist natürlich auch schön. Und darüber sprechen wir heute und deswegen freue ich mich, dass wir hier jetzt zusammen sprechen wollen. Was würde ich gern mit Ihnen besprechen? Also aktuelle Anwendungsfälle in der Justiz. Ich glaube, das interessiert die Leute, die zuhören hier sehr. Wir würden den Fokus jetzt mal in diesem Podcast jetzt gar nicht so intensiv auf die Datenschutzgrundverordnung legen. Das ist ja, denke ich mal, auch nicht das, was Sie so hauptsächlich befasst, sondern Sie würden, glaube ich, und das wird mich auch, glaube ich, ist auch für Sie am meisten credible erzählen, also was passiert eigentlich in der Justiz? Und dann gucken wir mal, was passiert und dann können wir ja vielleicht noch drüber reden, wo es hapert, was Sie sich wünschen würden, was noch besser werden könnte, weil ist gar nicht, ob jetzt jedes Urteil schon digitalisiert ist und ob die Datenbasis so voll ist, dass man damit gut arbeiten kann. Aber das wären so Sachen, wo man dann noch hin könnte. Ja, und dann gucken wir mal, ne? Vielleicht so ein bisschen, wie steht die KI-Verordnung zum Recht des Einsatzes, wenn wir noch Zeit haben. Sowas in der Art. Einverstanden?
Sehr gerne, das klingt spannend. Da waren da jetzt schon ganz viele Steilvorlagen für potenzielle Themen bei.
Mhm. Ja, dann. Ja, also bevor wir loslegen, ich habe heute Morgen gelesen, gibt es schon, glaube ich, ein bisschen schneller, es gibt in Italien einen Gesetzentwurf zum KI-Einsatz. Der ist so ein bisschen, ich hätte mal sagen, jetzt ressortübergreifend, da wird alles so ein bisschen abgearbeitet und die Italiener wollen natürlich auch KI auf die Straße bringen, der ist vergleichsweise innovationsfreundlich. Und an einer Stelle bin ich hängen geblieben, da heißt es nämlich, die gucken sich die Medizin und die Justiz an und da sagen sie, die Richter, da darf KI den Richter nicht ersetzen. Und bei den Ärzten, da sagen sie, KI darf den Arzt nicht beeinflussen. Also das ist jetzt zumindest mal das, was ich da rauslese, ersetzen, beeinflussen. Gehen sie da mit, KI darf den Richter nicht ersetzen?
Ich glaube, KI darf den Richter nicht ersetzen. Manchmal so ein bisschen flapsig als Menschenvorbehalt bezeichnet, ist so das Minimum, auf das sich eigentlich alle einigen können. Das haben wir in Deutschland immer schon so vertreten, leiten es her aus Vorschriften des Grundgesetzes. Das steht mittlerweile auch in der KI-Verordnung so drin, in einem der Erwägungsgründe. Ist tatsächlich rein verhandelt worden. Ich weiß nicht, wie viele es noch gefordert haben, aber unter anderem auch nach einer entsprechenden Stellungnahme des Bundesrats, der gefordert hat, das sollte man doch bitte eindeutig klarstellen. Und auch wenn man sich in der internationalen Diskussion anguckt, wie es aussieht, ist das in anderen Ländern der Stand der Dinge. Im Kernbereich der richterlichen Tätigkeit darf ein Ersatz nicht erfolgen. Als der Einsatz von ChatGPT möglich wurde und die Diskussion über KI-Einsatz in der Justiz stark hochgeschwappt ist, war eines der Länder, das stark im Fokus stand, Kolumbien. Da war der erste Richter, der ausdrücklich in seine Urteilsgründe in einem Berufungsurteil reingeschrieben hat, ich habe mich durch ChatGPT unterstützen lassen. Und das dortige Verfassungsgericht hat das Urteil zwar im Endeffekt gehalten, aber gesagt, lieber Richter, so bitte nicht. Man darf sich zwar unterstützen lassen, aber es sind bestimmte Voraussetzungen einzuhalten. Also auch da war diese Differenzierung nicht ersetzen, aber unterstützen ja, aber nur, wenn auch ein notwendiges Problembewusstsein besteht, wenn das Szenario geeignet ist, wenn die Anfrage richtig gestellt wird und Ähnliches. Und für uns in unserer deutschen Rechtskultur sehr interessant. Die haben dann der Richterschaft an sich so ein bisschen so eine Arbeitsanweisung mitgegeben. Mit der Bitte, man sollte doch mal Regelungen für Richter generell schaffen, unter welchen Bedingungen KI-Einsatz möglich ist, damit sich die Richter künftig daran orientieren können. Also ich fände das
jetzt interessant. Also die wäre jetzt der Bundesrat gewesen, die Länder? Oder?
In Kolumbien das Verfassungsgericht.
Ach, in Kolumbien, Entschuldigung. Okay.
Also das kann man sich bei uns ja gar nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht hingegangen wäre und nicht gesagt hätte, Gesetzgeber, du musst jetzt regeln, sondern, liebe Richterin, liebe Richter, bildet doch mal eine Arbeitsgruppe, in der ihr euch Regelungen aufstellt, wie man künftig KI in der Justiz sinnstiftend einsetzen kann. Aber daran merkt man, es ist im Augenblick ein riesiges freies Feld. Es müssen Sachen entschieden werden und jedes Land für sich versucht so ein bisschen herauszuarbeiten, in welcher Form entscheiden wir das denn, ohne die richterliche Unabhängigkeit einzuschränken.
In Kolumbien, also gut, man könnte ja hier sagen, Richter, was wollt ihr denn? Das wäre ja durchaus denkbar, ne? Ist ja ein unverbindlicher Vorschlag zur Rechtslage und ein Formulieren von, wie soll man sagen, Dingen, die man sinnvoll findet, ist ja durchaus für Richter möglich. Aber in Kolumbien war das als Gesetz gedacht oder nee, das kann ja nicht sein.
Also. So wie ich das verstanden habe, als Arbeitsauftrag an die Richterschaft, dass das doch mal dringend notwendig wäre, um falschen Einsatz von KI in Unkenntnis der dem zugrunde liegenden technischen Grundlagen zu vermeiden, dass man doch da mal bitte so ein Leitfaden schafft.
Also ich habe nur gehört von einem Kollegen, der in Brasilien beraten hat, dass der Justizzugangsanspruch in Brasilien von der KI übernommen wird. Also die entscheiden dann, wer wird bei Gericht gehört und wer nicht. Und das macht dann die KI. Da hat man natürlich auch, weiß ich nicht, viel Arbeitserleichterungen. Also andere Länder, andere Sitten anscheinend, ne? Aber nicht ersetzen, darauf können wir uns ja verständigen können, auch nach unserem Duktus. Also da gehen sie mit, ne? Nicht ersetzen. Jetzt haben sie gesagt, unterhalb der Schwelle des Ersetzens gibt es natürlich Möglichkeiten des Einsatzes von KI in der Justiz. Und was mich interessieren würde, wäre, wenn wir von KI reden, dann müssen wir differenzieren zwischen der KI im Sinne der KI-Verordnung, sprich mit diesen ableitungsfähigen Systemen, ne, die in 3.1 KI-Verordnung definiert sind. Unterhalb dessen gibt es ja auch was. Gibt es denn beides schon aktuell in der Justiz? Also Dinge, die unterhalb der Schwelle der KI-Verordnung sind und dann ja vielleicht gar nicht in die Regulierung fallen würden? Und was halt wirklich so KI im Sinne der KI-Verordnung ist, sowas wie Bots und die dann wirklich also ableitungsfähig, anpassungsfähig, explizite, implizite Ziele und Sie kennen das Spiel. Gibt es das beides?
Ja, vielleicht so ein bisschen für unsere Hörer. Wir reden gerade über die Definition in Artikel 3 Nummer 1 KI-Verordnung und darin wird der Begriff KI-System definiert und zwar als ein maschinengeschütztes System, das für einen unterschiedlichen Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann. Und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Zwecke ableitet, wie Ausgaben, wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die die physische oder virtuelle Umgebung beeinflussen können. Jeder Jurist, der an Subsumptionen gewöhnt ist, wird bei dieser Definition sagen, die Hälfte davon hilft mir nicht so richtig weiter. In etwas zu subsumieren, das den Begriff kann enthält, ist natürlich schwierig. Ganz viele von den Wörtern kann man sehr unterschiedlich verstehen. Das heißt, die Frage, haben wir überhaupt ein KI-System im Sinne dieser Verordnung, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es sind da noch Leitlinien veröffentlicht worden, bei denen die Definition in insgesamt 7 Tatbestandsmerkmale runtergebrochen worden ist, die ein bisschen dabei helfen, eine Idee zu kriegen, was denn gemeint ist oder nicht. Und man sieht dann an dieser Definition, dass gerade der autonome Betrieb nicht so sehr da sein muss, dass ich nur Machine Learning Systeme als KI-Verordnung im Sinne des Gesetzes definiere, sondern auch möglicherweise regelsysteme-basierte Systeme. Das heißt, KI-Systeme im Sinne der KI-Verordnung ist relativ weit gefasst. Und Wir haben, wenn man diese weite Definition betrachtet, natürlich schon Anwendungen im Einsatz, die möglicherweise ein KI-System sein könnten. Die Frage ist dann im nächsten Schritt, ist das denn ein System, das in den Bereich der Hochrisiko-KI fällt? Oder ist das ein rein unterstützend arbeitendes System oder Ähnliches? Aber es gibt zum Beispiel schon lange in der Justiz digitale Spracherkennung. Wir schreiben unsere Urteile normalerweise nicht selbst oder lassen die wie früher durch einen Mitarbeiter der Serviceeinheit schreiben, sondern die werden dann digital diktiert. Und wenn man sich anguckt, wie dieses digitale Diktieren funktioniert, dann kommt bei der Spracherkennung natürlich KI zum Einsatz. Das ist nur reine Assistenztätigkeit, weil man den Text danach natürlich noch Korrektur lesen muss und die meisten Richterinnen oder Richter hinterfragen gar nicht, ob das KI ist. Spannender werden dann KI-Systeme, wo man tatsächlich in irgendeiner Form unterstützt bei Arbeiten und es wird den Personen auch bewusst.
Und jetzt, ich darf mir zwischenfragen.
Klar.
Wenn Sie sind jetzt in dem Bereich nicht tätig, nehme ich an. Aber die Kolleginnen und Kollegen beim Verwaltungsgericht sind es ja. In Asylverfahren, Migrationsfälle. Da sagt die KI-Verordnung, kann ich erst gar nicht glauben, aber dann hat mir Axel Voss erklärt, doch, das ist schon irgendwie vielleicht irgendwann mal relevant. Darf man ja sogar Lügendetektoren einsetzen. Ne? Also das ist die KI-Verordnung jedenfalls, hat da benutzt das Wort in der deutschen Übersetzung auf jeden Fall genau so. Und das bedeutet natürlich, da ist schon relativ viel nach KI-Recht möglich. So, jetzt gehen wir aber nicht zum Lügendetektor, nehmen wir doch mal eine Übersetzungssoftware. Eine Richterin, Richter kriegt, jemand, geht es um Asylanspruch und der Dolmetscher versteht den Dialekt dieser Person nicht. Woran liegt das? Ja, der ist sehr, sehr entlegen, der Dialekt. Und jetzt gibt's aber eine KI, die versteht den. Die Richterin wiederum versteht den Dolmetscher auch nicht. Die muss sich auf die Übersetzungs-KI verlassen, die das ja vielleicht sogar besser macht als der Dolmetscher. Kann ja sein. Ne? Also gerade bei bestimmten, wie soll man sagen, Regionen, wo die Sprachen sehr unterschiedlich sind, kann das ja ein Szenario sein, was funktioniert. Wie würden Sie das einordnen? Das ist ja mal vor der Hand doch eine sinnvolle Sache. Es ist was anderes, als wenn ich eine Diktiersoftware benutze. Da sind wir uns einig. Es ist natürlich aber schon auch relevant. Je nachdem, was mir so der Übersetzer so rausgibt, muss ich ja in irgendeiner Form meine richterliche Tätigkeit drüber laufen lassen. Also wie schätzen Sie das ein? Das finde ich ein spannendes Thema, auch sehr praxisrelevant, glaube ich, also an vielen Fällen.
Das ist eine sehr spannende Frage. Sie haben ja jetzt schon den Disclaimer, dass ich selber keine Verwaltungsrichterin bin und daher keine Asylsachen mache, vorangestellt. Als Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit sehe ich jetzt eher die ähnliche Problematik im Strafbereich. Mhm. Und da kommen natürlich auch Szenarien, dass es vorher in der Anklageschrift heißt, hat eine bestimmte Staatsangehörigkeit, dann versucht man rauszukriegen, welche Sprache spricht denn der Angeklagte, wenn es mehrere Landessprachen gibt, und dann sitzt er da neben seinem Dolmetscher und es stellt sich raus, die können doch nicht so gut wie geplant kommunizieren. Da wäre es jetzt erstmal natürlich aus Beschleunigungsgesichtspunkten total super, wenn man dann die alle Sprachen der Welt beherrschende Übersetzungs-KI hat und drückt auf den Knopf und die übersetzt dann hin und her, würde auch Geld sparen. Ich bin aber auch da der Meinung, genau wie KI den Richter nur unterstützen, aber nicht ersetzen darf, sollte KI auch den Dolmetscher nur unterstützen, aber nicht ersetzen. Es muss ja auch jemand die Verantwortung dafür übernehmen, dass das, was gesagt wurde, tatsächlich so gesagt worden ist und da keine Halluzination, keine Übersetzungsfehler, keine Fehldeutungen bei sind. Und diese Verantwortung, egal in welchem Bereich, die kann ja nie eine Maschine, die kann immer nur ein Mensch übernehmen. Und diese Verantwortung wird auch nicht durch das Entwicklerteam der Software übernommen werden für den Einzelfall, sondern da muss man irgendwie immer noch diese Verknüpfung mit dem Menschen hinkriegen. Nehmen wir zum Beispiel folgendes Beispiel. Es ist tatsächlich relevant, woher unser Angeklagter kommt. Und in Asylverfahren liegt ja auf der Hand, dass es relevant ist, woher die dortige Partei kommt. Jetzt kann einem zum Beispiel auch ein Dolmetscher sehr stark dabei weiterhelfen, dass der sagt, der spricht zwar Sprache XY, aber diesen Dialekt, den er spricht, der wird nur in folgender Region gesprochen. Und wenn der ihm jetzt sagt, da war ich aber nie, sondern ich komme nur aus einem ganz anderen Ort, dann wirkt das für mich sehr unplausibel. Und dann kann der Richter natürlich entsprechend nachfragen und nachermitteln. Und wenn sowas dann aber entsprechende Handlungen auslöst, dann muss da meiner Meinung nach auch irgendwie ein Mensch hinterstehen, der diesen Hinweis gibt und nicht einfach nur ein System.
Ja, also gerade wenn er sich um Kopf und Kragen reden kann gerade. Ja. Ne? Also das ist ja im Asylverfahren dann nochmal was anderes als im grundrechtlich sehr, sehr hoch gezüchteten strafprozessualen Bereich. Ich habe jetzt gerade mal, ich hatte mir das vorher mit der Strafgeschichte, ist natürlich sehr naheliegend, was Sie sagen, ist total spannend. Das wäre ja, wenn ich das richtig sehe, ein KI-System gemäß Artikel Anhang 3, Nummer 8, das, bestimmungsgemäß bei Ermittlungen oder Ausübung von Sachverhalten und Rechtsvorschriften bei der Anwendung des Rechts auf konkrete Sachverhalte zu unterstützen, genutzt werden soll. Ja. Also das würde dann ja nicht mit DeepL gehen, was wir hier besprechen, wenn ich das richtig deute, weil es wäre ja dann ein Hochrisikobereich. Also habe ich Sie verstanden oder bin ich da packe ich da falsch ein?
Ich habe jetzt erstmal nur rein faktisch gesagt, dass es ein sehr sensibler Bereich wäre, bei dem ich sagen würde, ich brauche noch die Verknüpfung mit einem Menschen. Die nächste Frage wäre dann, ist es tatsächlich ein KI-System im Sinne der KI-Verordnung? Da ist es ja für den ganzen Strafbereich so ein bisschen strittig. Was ist Justizbehörde? Im Sinne von Anhang 3, Ziffer 8 der KI-Verordnung, fällt da auch der Strafbereich mit rein, ja oder nein? Mhm. Da gibt's ja bis jetzt beides, was vertreten wird und es ist bis jetzt noch nicht so richtig geklärt. Und wenn wir nicht bei dem Bereich, das ist schon eine Tätigkeit der Justizbehörde wären, dann wären wir an der Stelle, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Frage, kriegen wir es jetzt in irgendeiner Form unter in den Bereich der konkreten Vorschriften für den Strafbereich, wo ich ja nicht so ein allgemeines habe, alles im Ermittlungsverfahren, sondern eine enumerative Aufzählung, in welchen Fällen da dann tatsächlich ein Hochrisikosystem vorliegt. Und das müsste man dann tatsächlich sorgfältig Schritt für Schritt nachprüfen, ob die von Ihnen gerade zitierte Ziffer davon jetzt betroffen wäre oder nicht. Aber selbst wenn sie das nicht wäre, würde ich sagen, würde sich dann aus unserer deutschen StPO ergeben, wo ja bis jetzt der menschliche Dolmetscher vorgesehen worden ist, dass ich den nicht einfach durch ein System ersetzen würde. Und wenn es einen entsprechenden gesetzgeberischen Vorstoß gäbe, dann wäre man möglicherweise sogar im Verfassungsrecht und müsste dann überlegen, wenn derjenige, der die deutsche Sprache nicht spricht, nur noch durch ein System Übersetzungen erhält, genügt das dem rechtlichen Gehör? Also da gibt's, glaube ich, aktuell ganz viel Diskussionsbedarf, wo wir noch ganz am Anfang stehen und zu dem man noch ganz viel publizieren kann.
Jetzt wollten wir gar nicht in die Verfassung, wir rutschen dann doch rein. Das ist ja mega spannend, finde ich. Sie haben es ja selber angesprochen, ne? Ja. Weil wir natürlich jetzt an der Stelle sehr schön sehen, finde ich, dass es zwei Seiten gibt. Es gibt natürlich auf der einen Seite, ich würde es jetzt mal nennen, das Werkzeugrecht. Sagen wir mal, das wäre die linke Seite. Da steht die KI-Verordnung. Mhm. Und da gibt es auf der rechten Seite das mit dem Werkzeug kein Verletzdürfenrecht. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber ganz normal. So, es ist ja zum Beispiel Straßenverkehrsgesetz, da steht ja drin, man darf nicht zu schnell fahren, wenn man einen verletzt. Und die Straßenverkehrszulassungsordnung, da ist das ja piep egal, wie schnell man fährt. Da steht ja nur drin, wie das Werkzeugauto beschaffen sein muss und dass eine Tür haben muss und das nicht stinken darf und dann war es das. Mhm. So, und diese beiden Bereiche stehen ja nebeneinander. Das Werkzeugrecht und das Recht des Einsatzes des Werkzeugs. Das haben Sie ja gerade auch durchdekliniert an der KI-Verordnung, die das Werkzeugrecht ist, regelt ja nur den Betrieb und die Entwicklung von KI-Modellen und KI-Systemen. Aber die Einsatzseite, die ist natürlich in der StPO geregelt. Und das ist natürlich total wichtig, glaube ich, aus der Nummer rauszuschälen, weil Sie kriegen natürlich Grenzen aus der verfassungsrechtlich ganz stark aufgeladenen StPO. Gibt ja kaum ein Gesetz, was verfassungsrechtlich so aufgeladen ist, wie die StPO es ist, aus gutem Grund, weil da sind ja auch die Eingriffsintensitäten am höchsten bei der StPO. Und ja, da verstehe ich Sie richtig, da hätten Sie so ein bisschen deutlich Zurückhaltung gespürt. Ne? Also das an der, das, aber das ist natürlich wichtig, auch zu wissen, dass in der Justizbehörde oder auch bei den Richtern das Bewusstsein dafür da ist, dass bestimmte Sachen, selbst wenn sie locker technisch gehen, eben einfach rechtlich nicht gehen, dass man eben einfach da vor rechte Grenzen läuft. Ist das richtig beschrieben?
Das ist richtig beschrieben, wobei ich gerne noch ergänzend klarstellen würde, das ganze Potenzial der maschinellen Übersetzung ist trotzdem auch für die Justiz wirklich nicht zu unterschätzen. Es gibt ja aktuell noch die Förderung aus der Digitalisierungsinitiative für die Justiz von Digitalisierungsvorhaben durch den Bund. Und das wird auch fortgesetzt durch den Pakt für den Rechtsstaat. Eine der Säulen wird auch da weiterhin die Förderung von Digitalprojekten sein. Und im Rahmen dieser Digitalisierungsinitiative wird auch die Erstellung einer Software zur maschinellen Übersetzung gefördert. Das kann zum Beispiel total hilfreich sein, wenn fremdsprachige Texte kommen, irgendwelche Rechtshilfe ersuchen der Zuständige muss dann entscheiden, muss ich jetzt wirklich am 23. Dezember gucken, dass ich heute noch einen Dolmetscher finde, der heute all diese Texte übersetzt, oder ist das was, was möglicherweise bis zum 27. oder sogar bis zum neuen Jahr liegen bleiben kann. Und wenn ich dann schon mal in der Lage bin, mir all diese Dokumente vorab übersetzen zu lassen, mir ein Bild zu machen, und der Dolmetscher dann auch nur noch mit der maschinellen Übersetzung und dem Original das Ganze einmal durchgehen muss und gucken muss, ist diese Übersetzung so richtig oder sind da Fehler drin, dann wird man natürlich viel schneller und das ist kostengünstiger und das ist extrem hilfreich.
Aber jetzt stelle ich mir mal die Frage, ich bin jetzt Richterin, Richter und will genau das machen, mal das vorprüfen lassen. Darf ich das mit GPAI, sprich DeepL, machen? Oder brauche ich dafür das Ding, was Sie gerade entwickeln? Also diese Hochrisiko-KI für diesen spezifischen Zweck?
Also ob wir da im Hochrisikobereich sind, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil meiner Meinung
nach ist das Unterstützungstätigkeit. Wenn es unter die Nummer 8 fiele, und vielleicht ist eine Unterstützung. Ja, muss man sicherlich...
Das müsste man für den Einzelfall, wenn man das genaue Konzept der Einwendung kennt, dann prüfen. Also DeepL browserbasiert einzusetzen ginge meiner Meinung nach nicht, weil da ja vertrauliche Verfahrensdaten reingehen. Das wären personenbezogene Daten, die man da übersetzen würde. Die kann man nicht einfach irgendwie ins Internet blasen. Das heißt, es müsste sowas geklärt werden. Wie gäbe es im Augenblick ein von der Stange kaufbares Projekt, das man in irgendeiner Form on-premise auch in unserem Rechenzentrum betreiben darf? Dann könnte man natürlich auch das nutzen. Und ich gehe davon aus, das Projekt, das ich jetzt gerade erwähnt habe, ist keins, für das ich jemals zuständig war. Das wird federführend betrieben aus Baden-Württemberg. Und ich nehme mal an, dass die Prüfung dort war, make or buy. Und das Ergebnis war, wir können etwas für uns Geeignetes nicht kaufen, also müssen wir es selber machen. Aber Einblicke habe ich da nicht rein.
Ja, auf jeden Fall finde ich, also das sind genau, finde ich, die Gespräche, die, wenn hier unser Richter zuhört, halt einfach wichtig sind. Denn es ist halt, weiß gar nicht, ob sich das so unglaublich bis in die letzten Amtsgerichte rumgesprochen hat, was wir hier besprechen. Das ist ja schon, würde man sagen, auf eine sehr differenzierte Betrachtung, die Sie hier an den Tag legen. Ne? Also da muss man sehr genau gucken und das muss man sich angucken und so weiter. Sie würden ja, glaube ich, jetzt nicht mit dem Chatbot durch die Gegend latschen und sagen, da haue ich jetzt mal, weiß ich nicht, mal ein paar Sachen rein oder so ähnlich. Sondern das ist ja, ich frage für einen Freund, frage für gar keinen, passiert das bei den Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, dass die sich mit dem Bot mal eben, mal einen kleinen Tipp geben lassen? Ist das jetzt eigentlich ein Mietmangel, wenn ich einen Rauchmelder nicht anbringe in der Mietwohnung, ChatGPT, sag mal was so ungefähr, ne? Oder man fragt es einen Grünberger, was weiß denn ich, ne? So, das sind ja interessante Anwendungsfälle, die ich mir ja vorstelle, dass machen ja Anwälte, ne? Also machen Richterinnen und Richter das? Also Sie wissen es vielleicht noch gar nicht, keine Ahnung. Aber machen ja viele, ne? Und so weiter. Und da wäre halt jetzt die Frage, gibt's das, was ich in Anführungsstrichen verstehen würde, auch wenn ich da jetzt rechtlich nicht vielleicht so 100% klar wäre, ob man das machen darf? Und zum anderen, wenn man das mal verlässt, was gibt es denn, was belastbar auf jeden Fall okay ist? Ich denke mal jetzt so an Flight Rights Geschichten und so weiter. Das ist ja auch Richtung Verfahrensvereinfacher, Dieselfälle und so weiter. Wir haben jetzt die ganze Zeit natürlich uns in der Problemzone da irgendwie in diesem Funpark der rechtlichen Schwierigkeiten irgendwie bewegt. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, die total entspannt sind, aber vielleicht trotzdem vorher noch, da, weil das ja, finde ich, glaube ich, wirklich für einen Richter zuhören, darf man das? Also ist das okay oder wo gibt es Grenzen? Ich weiß nicht, was würden Sie jemand raten, der sagt, hier, ChatGPT hier hat der Präsident hier mal angeschafft, weiß nicht, wird das angeschafft, ChatGPT oder sowas? Für, also bei uns an der Hochschule gibt es das natürlich, ist ja nicht ganz so heikel, ne? Aber jetzt einer hat so einen Bot, hat da so vielleicht umsonst Version und da macht er mal so ein bisschen Sparring mit. So. Also passiert das, darf man das oder was sagen Sie dann?
Also ich würde sowohl jeder Anwältin als auch jedem Anwalt als auch jedem Richter und jeder Richterin davon abraten, irgendwelche Prompts, die personenbezogene oder verfahrensbezogene Daten enthalten, in irgendeine der öffentlichen Versionen von ChatGPT einzugeben. Da kommt man in Teufelsküche. Auch berufsrechtlich für Anwälte. Was ich natürlich machen kann, ist mir abstrakte Formulierungen geben zu lassen für einen Prompt, der wirklich nicht auf einen konkreten Einzelfall bezogen ist. Dafür können Anwältinnen und Anwälte das Ganze natürlich nutzen. Und es gibt auch zumindest aus dem Vereinigten Königreich ein Fall, da hat ein Richter mal getestet, da musste so eine Standardformulierung, die er immer in seine Entscheidungen schreiben muss, schreiben und hat das dann bei ChatGPT gepromptet und meinte, das konnte ich leicht überprüfen, weil das war, was weiß ich, und diese Standardformulierung, die, also den Absatz, den konnte ich 1:1 einfügen, hat aber nicht mitgeteilt, in welcher seiner Entscheidungen das war. Ob das so viel Arbeitserleichterung ist und ob es nicht viel einfacher ist, diesen Textbaustein einmal zu schreiben, sich abzuspeichern und dann einmal Copy und Paste zu machen, das möchte ich jetzt an der Stelle dahinstehen lassen. Und immer dann, wenn es Sachen sind, wo man nicht so sattelfest ist, dann hilft einem auch der schöne Formulierungsvorschlag nichts. Wenn ich denn dann nochmal Satz für Satz und Wort für Wort überprüfen muss, ob da nicht doch irgendwelche Fehler drin sind, die nicht ganz korrekt sind. So ein Absatz 2 statt Absatz 3, der vom Chatbot geschrieben wird, ist dann halt schon irgendwie peinlich. Das heißt, ja, diese klassischen Anwendungen, wo ich keinen irgendeiner Form REC-System hinter habe, das heißt, es wird zuerst eine Datenbankabfrage gemacht und es werden dann speziell juristische Texte für die Ausgabe verwendet und da dann auch eine Überprüfungsmöglichkeit der Fundstellen gegeben. Die ist meiner Meinung nach für uns gar nicht so attraktiv. Das ist ja eher hilfreich für Bereiche, in denen man keine Ahnung hat. Nur das Problem ist, wenn man keine Ahnung hat, dann findet man auch Halluzinationen nicht so leicht. Was in der Anwaltschaft aber immer mehr kommt und immer mehr Anbieter anbieten, ist wirklich die Kombination von so einem KI-Chatbot in Kombination mit einer Anbindung an eine juristische Datenbank, dass ich KI-generierte Texte bekomme, die tatsächlich nachprüfbar sind, weil ich auf die jeweiligen Fundstellen klicken kann. Und das ist berufsrechtlich organisierbar, weil die jeweiligen Anbieter dann Zusatzsicherungen machen, die notwendig sind und das Ganze dann auf europäischen Servern betrieben wird. Und in der Justiz haben wir aber stattdessen die Haltung, dass unsere Justizdaten in Justizhand gehören. In Nordrhein-Westfalen betreiben wir sogar beim Oberlandesgericht Köln ein eigenes Rechenzentrum für die Justiz, wo unsere E-Akte drin läuft. Und viele andere Länder nutzen öffentlich-rechtliche Rechenzentrum aus anderen Ressorts. Aber wir gehen jetzt nicht hin und sagen, wir nutzen irgendwelche zwar in Europa befindlichen Server, die aber vom privaten Unternehmen betrieben werden. Da kann man uns noch so sehr datenschutzrechtliche Zusicherungen machen. Das ist eben im Augenblick nicht das, was wir fordern. Und dies müssten wir aufweichen, um diese Systeme auch in der Justiz tatsächlich legitim zu nutzen. Das Problem ist, nur weil ich etwas offiziell nicht nutzen darf, heißt das ja nicht, dass der Einzelne aus Unwissen oder weil er es privat auch nutzt und davon so überzeugt ist, nicht entscheidet, ich will es trotzdem für mich nutzbar machen. Und gerade das von Ihnen eingangs schon erwähnte DeepL, das ja auch diese sprachliche Verbesserungskorrektur hat, das halte ich für ein relativ großes Risiko, weil das Kolleginnen und Kollegen dann kennen, überlegen gar nicht, was heißt das denn, wenn ich das im Browser einmache, meinen Text da eingebe und dann überprüfen lasse, wo wandern denn dann die Daten hin? Und das vielleicht ohne bösen Willen nutzen. Und da kann man im Prinzip nur vorbeugen, indem man Aufklärungsarbeit macht, indem man die Leute sensibilisiert für datenschutzrechtliche Problematiken, für KI-Probleme. Ansonsten wächst dieses als Schatten-KI beschriebene Phänomen ganz stark an. Und das Wissen darüber, wie viel Schatten-KI aktuell im Einsatz ist, haben wir gar nicht. Es ist aber so ein bisschen die These, Sie haben das ja gerade schon erwähnt, an der TH Köln können die Studenten eine ChatGPT-Version nutzen. Die werden die mit Sicherheit auch für bestimmte Funktionen sehr gerne nutzen. Und wenn dann jemand nach seinem Master und dem Referendariat sagt, ich werde jetzt Richterin oder ich werde jetzt Richter und dann plötzlich in eine Umgebung kommt, wo er nichts hat, dann wird er entweder frustriert sein oder sagen, dann helfe ich mir selbst mit meinen eigenen Anwendungen. Und das ist natürlich eine Situation, in die wir nicht kommen wollen. Und deswegen ist es natürlich im Interesse der Justiz, die modern und leistungsfähig sein will, eigene Lösungen zu entwickeln. Und da hatten Sie ja gerade schon ein paar Beispiele angesprochen.
Also das heißt, ich nehme jetzt erstmal von Ihnen so mit, dass Sie Datensicherheit, das ist ja der Bruder des Datenschutzes und natürlich auch ein sehr ganz entscheidendes, wenn wir sagen, Legitimationsmittel für den Einsatz von KI, erstmal total ernst nehmen. Also es wird halt jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Cloud-Servern und so weiter. Ne? Ich meine, das ist ja der Deutschland-Stack oder Europa-Stack, auf den ich so große Stücke gesetzt hatte, ist auch nicht ganz so, ganz so europäisch. Ne? Lass mal das mal weg. Da haben sie es natürlich, verstehe ich, auch nicht ganz leicht, ne? Wenn sie da auf die reine Lehre setzen, was man auch, glaube ich, aus sehr guten Gründen tun sollte. Und dann gibt es halt dann einen Staat, der sagt, ja komm, hier habt ihr den ganzen Kram. Und sie sagen, ey, den kann ich es halt auch nicht nutzen, so ungefähr. Also da sind sie, also ist dies anscheinend auf eigene Lösung angewiesen, höre ich da gerade raus, ne?
Zumindest, wenn wir unsere bisherigen Grundsätze nicht ändern wollen, sind wir an vielen Stellen entweder darauf angewiesen, dass es für die Anbieter lukrativ genug ist, auch Lösungen zu entwickeln, die wir dann on-premise betreiben können, oder Eigenlösungen zu schaffen. Allerdings haben wir so ein bisschen das Problem, dass wenn wir tatsächlich eigene Rechenzentren nutzen. Und es gibt ja jetzt schon die Überlegung, da auch übergreifend Justizcloud zu schaffen, um ein bisschen mehr Skalierungseffekte nutzen zu können. Aber die werden natürlich nicht im gleichen Maße wie die Hyperscaler Funktionen anbieten können. Und ich vermute, dass man da jetzt immer in regelmäßigen Abständen gucken muss, wie man sich positioniert. Also die Justizcloud ist jetzt schon der erste Schritt zur Öffnung zu neuen Technologien. Ob weitere Schritte nötig werden oder ob man dann irgendwann sagt, hier ist eine Grenze erreicht, da können wir uns nicht nochmal öffnen. Die Vorteile, die überwiegen eben nicht die Risiken eines potenziellen Datenabflusses oder einer potenziellen Nichtverfügbarkeit im Falle von wirtschaftlichen Konflikten oder was immer da so im Raum stehen könnte. Da kann ich auch noch nicht so richtig in die Zukunft sehen. Die sichere Lösung wäre natürlich zu sagen, wir bleiben bei der jetzigen sehr restriktiven Haltung. Dann kann uns keiner Vorwürfe machen, aber dann gehen wir auch entsprechend technisch langsam voran.
Ja, das ist natürlich auch, wenn ich gerade an die Strafjustiz oder an Strafverfolgung, natürlich auch ein Waffengleichheit, das Wort passt natürlich von der Sache her nicht, weil der Staat natürlich mit dem Bürger nicht waffengleich ist. Aber es ist natürlich schon ein unterschiedliches Level Playing Field, sagen wir das mal so halt. Ne? Und Sie haben das ja im Prinzip sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig. Ich kann es mir auch wie so eine Art Wunsch mal irgendwie so deuten. Ne? Wir wären da schon gerne, wenn wir sagen, jetzt in der Situation, wo wir auch wirklich mithalten könnten an ganz verschiedenen Ecken und Enden und dass wir eine leistungsfähige IT haben und das geht immer weiter und dass am Ende des Tages beim Bundesgerichtshof dann Fälle landen, die noch kein Mensch gesehen hat, außer der Richter beim Bundesgerichtshof so ungefähr, also die Richter bei Ihnen vielleicht auch, aber von Anwaltsseite kann man ja gar nicht sicher sein, ob das nicht alles Bots ist, was da hochkommt, ne? Oder Bot generiert ist. Und insofern, das ist ein echt ein Dilemma auch, finde ich, ne? Also weil da hat man auch gar keine richtige Lösung für. Jetzt vielleicht noch eine andere. Also Sie sind natürlich sehr KI-kompetent, würde ich jetzt mal aus unserem Gespräch sofort so attestieren und hätte ich mir auch nicht anders vorstellen können. Ist es natürlich so, dass Sie das gar nicht mal sind, weil das Ihr Hobby ist, sondern Sie sind ja gemäß Artikel 4 der KI-Verordnung qua Rechtspflicht auch KI-kompetent. Ne? Und jetzt müssen Sie sich halt jetzt nicht verstecken und so und gehen da rum und jeder, der Sie fragt, der kriegt eine ordentliche Antwort. Aber die ist aber sehr KI-kompetent, die Frau Bialas. Aber wie sieht es denn sonst so aus? Also ich meine, die Norm sagt Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, das wären jetzt Justizbehörden, ne? Betreiber von KI-Systemen, Anbieter, muss man ja mal gucken, aber Betreiber auf jeden Fall, ergreifen Maßnahmen, nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befassen, über ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen. Und dann kommst du noch ein bisschen drauf an, was die machen. Aber sie müssen halt nach besten Kräften sicherstellen von Gerichtsbehördenleitung. Wie passiert das? Das ist ja eine der beiden Rechtspflichten, die es jetzt gibt seit Februar 2025. Nichts Verbotenes tun und KI-Kompetenz vermitteln. Ja, wie läuft das? Also in der Justiz? Also wie ist das? Also wie muss man sich das vorstellen jetzt? Also geht der OLG-Präsident und sagt, also haben wir hier neues KI-System, bitte alle mal hinhören, so nicht so schon? Oder machen Sie da Schulungen? Wie läuft das?
Wir machen natürlich Schulungen, aber in der Justiz ist es so, dass richterliche Unabhängigkeit und Fortbildungspflicht immer in so einem gewissen Gegensatz stehen. Also diejenigen, von denen man sagen würde, die sollten doch am ehesten mal zu einem gewissen Thema eine Schulung machen, sind meistens diejenigen, die sagen, ich muss mich jetzt um mein Dezernat kümmern, ich habe keine Zeit für Fortbildung und im Rahmen meiner richterlichen Unabhängigkeit priorisiere ich in diese Richtung.
Und ich erkenne es, wenn ich es sehe. Das wäre also im Prinzip die Haltung, ne?
Ja, und die zu erreichen ist natürlich ziemlich schwer. Das gibt natürlich bestimmte Bereiche, in denen verpflichtende Fortbildung vorgesehen sind. Aber es gibt jetzt noch nicht im deutschen Richtergesetz eine verpflichtende Fortbildung zum Bereich KI. Das heißt, man kann im Augenblick nur versuchen, genug anzubieten, es niedrigschwellig genug anzubieten, dass das auch alle, die es eigentlich erreichen müsste, erreicht. Ich komme ja, wie wir eingangs gesagt haben, aus dem Bezirk des OLG Hamm. Ich habe da schon 2023 die erste Fortbildungsveranstaltung online, wo sich jeder Richter und Richterin, der Interesse hatte, einschalten konnte, zum Thema Large Language Models gemacht. Mittlerweile hat unser IT-Dezernat so eine regelmäßige Fortbildungsreihe zu Digitalthemen angeboten, die Kolleginnen und Kollegen besuchen können, um sich fortzubilden. Und wir haben natürlich auch bei uns in Nordrhein-Westfalen in der Justizakademie immer wieder Veranstaltungen zu Digitalthemen und zu KI. Und auch in Trier und Wustrau gibt es diese Veranstaltungen, die alle Richterinnen und Richter aus Deutschland besuchen können, die sich mit den Themen befassen. Also wer will, der kann sich fortbilden. Nur es ist nicht gesagt, dass jeder will.
Ja gut, aber die Justizbehörden müssen es ja nur sicherstellen, dass es angeboten wird. Das ist ja die Rechtspflicht. Sie können ja die Leute da nicht zwangsvorführen und sagen, hier jetzt machen oder so ähnlich. Also das ist es ja nicht. Da ist man ja dann als Anwender auf der Richterbank, wenn man den Bot benutzt, natürlich selbst in der Verantwortung, das zu tun. Das ist ja auch bei allem anderen, was man macht, ist man ja in der richterlichen Unabhängigkeit, in der richterlichen Verantwortung natürlich frei, sich da, wenn wir sagen, geschickt oder ungeschickt zu verhalten. Das ist ja gar nicht die Frage der Justizbehörde. Aber es ist ja gut zu wissen, das ist ja auch wichtig, dass es das halt wirklich durchaus Thema ist. Und klar, ich glaube, das ist wichtig, ne? Und wenn man jetzt so ein bisschen Richtung Ausgang des Podcasts denkt und die Frage nochmal so stellt, was würden Sie sich wünschen oder woran hapert's? Sie wollen den Podcast ja bestimmt auch Ihrer neuen Präsidentin, der Frau Schäpers, zeigen. Die ist ja auch an sowas interessiert, wenn ich das richtig sehe. Dann können Sie ja auf die Weise einfach mal mal wunschlos werden. Ist ja kein Wunsch für Sie persönlich. Sie sind natürlich als Privatperson hier, aber auch als, wenn wir sagen, Staatsbürgerin, die ab und zu mal eine Robe trägt, hat man natürlich, glaube ich, was fehlt der Justiz? Sie haben schon gesagt, Sie wünschen sich Infrastruktur mehr. Das wäre ja ein so ein Ding, wo ich direkt verstehen würde, ja klar. Also Sie müssen ja irgendwie in den Stand gesetzt werden. Was gibt's noch? Ist die Justiz hinreichend digitalisiert?
Ich glaube, bei Digitalisierung ist das Schöne und das Problem, dass es nie aufhört. Also man kann ja nicht sagen, jetzt haben wir ein Digitalisierungsniveau erreicht und jetzt können wir uns ausruhen. Nordrhein-Westfalen hat jetzt zum Ende des Jahres die E-Akte eingeholt und jetzt sind wir auf Stand und jetzt machen wir alle Pause. Sondern es ist was kontinuierlich weitergehen muss. Eine Anwendung, die mal total state of the art und total hilfreich war, ist 20 Jahre später nicht mehr state of the art, sondern sie muss weiter gepflegt und irgendwann dann auch mal ersetzt werden. Und das heißt, es ist so ein endloses Spiel. Und da wäre es meiner Meinung nach sehr wichtig, sicherzustellen, dass der Justiz kontinuierlich Jahr für Jahr die dafür nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und das Justizressort ist nun mal relativ klein. Und da muss dem Haushaltsgesetzgeber aber auch irgendwie klar sein, dass in der Gewaltenteilung die dritte Gewalt ein sehr, sehr großer Wert ist und man sich deswegen den weiteren Leistungserhalt dieses dritten Ressorts auch einiges wert sein lassen sollte. Das heißt, mein Wunsch für die Zukunft und ich glaube, der Wunsch jedes Mitarbeiters der Justiz ist, dass wir auskömmlich ausgestattet werden, dass wir hinreichende finanzielle Mittel haben, dass wir hinreichende personelle Mittel haben und dass das Ganze nicht nur auf den Erhaltestatus quo ausgerichtet ist, sondern uns auch die Möglichkeiten gegeben werden, zukunftstaugliche Technologien zu entwickeln oder zu kaufen, damit wir auf Augenhöhe mit der Anwaltschaft und den Rechtsabteilungen zusammen tätig sein können.
Also da kann ich jetzt nur lautstark unterstützen. Ich mache natürlich natürlich nicht laut, ne, aber doch nachdrücklich. Würde auch noch sagen, Sie sind ja schon bescheiden als Justiz. Was meine ich damit? Sie wollen ja keine jeden Tag ein neues Reagenzglas und einen Bunsenbrenner und was weiß ich Sie für große Forschungsvorhaben in großen Laboren brauchen. Nein, das brauchen Sie ja alles gar nicht. Sie wollen ja im Prinzip nur, dass Sie Handwerkszeug haben, dass Sie zeitgemäß anwenden können. Ich finde das auch wirklich wichtig. Das muss ich einfach mal auch ins Verhältnis setzen. Das wird wirklich viel Geld für Ausstattung von Laboren und allem Möglichen ausgegeben. Und da wird dann der Fortschritt erzeugt, den Sie in der Bahn halten müssen. Und während die da vorne, irgendwie richtig Gas geben, müssen Sie da hinten irgendwie hinterherrudern. Ne? Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, wo man auch echt mal politisch, also ich will klar, alle, die Richterinnen und Richter sind, die werden das sofort unterschreiben. Ne? Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, also zu sagen, naja, also wir brauchen doch gar nicht so viel im Leben an finanziellen Unterstützungen, aber das wäre halt schon was, wo man wirklich auch mal gut hingucken könnte. Ne? Insofern kann ich das wirklich auch total unterstützen, denn der Dienst, den die Justiz leistet, sei es im Bereich der Verbrechensbekämpfung, der Strafverfolgung oder aber natürlich auch jetzt hier in der Befriedung von Rechtsfällen und so weiter, wie Sie, als Zivilgerichtsbarkeit, ja, muss ja wirklich auf Augenhöhe sein. Und wenn die Anwälte in Anführungsstrichen nur noch auf Knöpfe drücken und ihnen das dann alles hinballern. Allein die schiere Menge, stelle ich mir vor, ist ja ganz schwer zu bewältigen. Also wie ruckzuck hat eine KI ihnen eine Akte zusammengeneriert, die sie dann händisch überhaupt nicht bewältigen können. Das wäre da vielleicht abschließend mal eine Frage. Gibt es da was, wo man drüber nachdenken kann oder was in Anwendung ist, dass man eben einfach Sachverhalte erfasst über solche Hilfen? Ist das richterliche Tätigkeit? Ist das Unterstützung? Wie denken Sie darüber? Weil ich glaube, das ist doch was, was viele von Ihren Kolleginnen und Kollegen total erleichtern würde, sich durch eine, weiß ich nicht, 100-bändige BIM-Akte zu fräsen. Oder kann man das irgendwie, kann man da helfen? Wer das ist, das was?
Ja, also der Bereich der Massenverfahren, diese automatisiert generierten Schriftsätze auf beiden Seiten der Anwälte erster Instanz. Das ist natürlich was, das die Justiz in den letzten Jahren sehr belastet hat. Und es ist kein Wunder, dass gerade in dem Bereich die ersten KI-Projekte aufgekommen sind. Als erstes für den Bereich der Fluggastrechte, der Proof of Concept, dass es möglich war. Frauke beim Amtsgericht in Frankfurt, die wirklich, ich glaube, 12.000 oder sowas Fluggastrechte Sachen im Jahr zu bearbeiten hatten. Und kein Richter ist ja Richter geworden, weil er sich gedacht hat, ich mache gerne 8-9 Stunden am Tag immer wieder diese gleichförmigen Fluggastrechte Sachen. Das heißt, damit konnte man ja auch junge Kollegen schnell dazu bringen, sich zu überlegen, ich mache doch lieber was anderes. Und der Proof of Concept war erfolgreich. Und es gab dann in der Folge weitere Projekte. Olga für Dieselsachen beim Oberlandesgericht in Stuttgart, dann Marki, angestoßen aus Niedersachsen. Mittlerweile beteiligen sich auch Hessen, die ja über Frauke schon wussten, dass sowas großes Potenzial hat, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, das zum Ziel hat, nicht speziell für ein Massenverfahrensgebiet eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, sondern ein Verfahren, das es ermöglicht, egal was das nächste Massenverfahrensphänomen ist, das dann KI unterstützt zu bearbeiten. Und mein letzter Stand ist, dass in dieses Projekt, das Projekt Tabea, das tatsächlich zum Ziel hat, zu gucken, ob man nicht bei der Tatbestandsgenerierung unterstützen kann, mit eingegliedert wurde. Wir haben unser Projekt aus Nordrhein-Westfalen, GSJ, das speziell untersucht, ob man nicht ein Sprachmodell für die Justiz entwickeln kann. Also in dem Bereich passiert tatsächlich im Augenblick ganz viel, wird ganz viel erforscht, wird ganz viel erprobt. Und je nachdem, wie weit man geht, kommt man da dann tatsächlich so ein bisschen in den Punkt, wo ist die sinnvolle Unterstützungsarbeit und wo wird möglicherweise zu sehr in die richterliche Unabhängigkeit eingegriffen? Und dieser Punkt, ich generiere einen kompletten Tatbestand, ist für mich persönlich so ein bisschen genau auf Messerschneide. Weil wenn ich einen guten Tatbestand schreibe, dann hängt das, was ich in den Tatbestand reinschreibe, von meiner rechtlichen Würdigung ab. Wenn ich Sachen nicht brauche, dann gehören die nicht in den Tatbestand. Und das weiß ich im Prinzip erst, wenn ich die Sache für mich komplett einmal durchdrungen und verstanden habe. Wenn ich eine Vorlage habe vom Referendar, dann kann ich die in den allermeisten Fällen, es sei denn, ich habe unglaubliches Glück gehabt, nicht eins zu eins übernehmen, sondern ich muss da nochmal rangehen, muss Sachen ergänzen, muss Sachen streichen. Und man müsste sicherstellen, wenn jetzt in so einem Massenverfahren ein Tatbestand für den Richter über ein KI-System generiert wird, dass der danach nicht einfach nur klickt okay, sondern das nochmal für sich selber hinterfragt, ob er das in diesem Einzelfall tatsächlich so komplett trägt und ob nichts fehlt. Und das wird natürlich auch eine Kunst. Also eine ganz große Kunst wird nicht nur sein, die Technik, diese Systeme zu entwickeln, sondern auch das Design dieser Systeme zu gucken, dass ich den Richter an der richtigen Stelle zu seiner richterlichen Verantwortlichkeit nochmal so ein bisschen anstoße, damit er nicht in die Versuchung kommt, Sachen einfach nur abzunicken.
Ja, Automatisierungsbias, Ankereffekt, riesen,
Ja.
riesen Probleme natürlich, ne, in der Justiz, die, ja, die Rechtssprache ist Deutsch und nicht Python und der Richter ist ja ein menschlicher Richter und eine prozessleitende Maßnahme ist natürlich auch, weiß ich nicht, also da machen sie ein Ding auf, was ich hoch, hoch spannend finde, was ich auch extrem relevant finde. Und wenn man jetzt auf die Uhr guckt, dann haben wir 5 Minuten verquatscht, um an diesen Punkt zu kommen, von dem ich aber eigentlich ganz froh bin, dass wir mal so offen stehen lassen können. Weil ich glaube, dass da ganz viel Musik spielt, dass da ganz viel verfassungsrechtliches, rechtspolitisches und so weiter Potenzial ist und dass wir dieses Welträtsel doch vielleicht jetzt zu Ende des Podcasts nicht mehr lösen müssen. Oder was halten Sie von dem, von dem Gedanken, dass wir das mal so stehen lassen?
Ich finde den Gedanken sehr gut, weil ich glaube, ansonsten würde dieser Podcast deutliche Überlänge bekommen.
Ja, und da wird auch ja sicherlich ja ganz viele Fragen aufwerfen, die wir nicht beantworten können und so weiter. Und deswegen freue ich mich total, dass wir jetzt wirklich, finde ich, nur Fragen aufgeworfen haben, die wir auch beantworten konnten. Also wir ist jetzt gut, Sie, ne? Und ich bedanke mich wirklich sehr herzlich bei Isabel Vialas, Lehrbeauftragte an der Kölner Fachhochschule für Medienrecht, der TH Köln. Fangen wir mal mit dem für mich ganz besonders wichtigen an. Ansonsten ist sie natürlich Richterin am Oberlandesgericht Hamm und ja, EDV-Gerichtstag, publiziert viel, aber natürlich auch mal Privatperson und in dieser Eigenschaft war sie heute hier. Vielen, vielen Dank, Frau Vialas, für das ja, kompetente, angenehme Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung und für die spannenden Fragen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Da freue ich mich. Ja, dann vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute war das der Podcast mit Isabel Vialas, KI in der Justiz. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.